Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 36. Der Eros in der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute haben wir uns ein besonderes Thema rausgesucht und wir sind auch wieder zu zweit hier, nämlich...
Ich bin die Anne.
Und der Alex. Hallo Anne, wie geht's dir heute Morgen?
Du, mir geht's sehr gut. Es ist ja so ein schöner Frühlingsmorgen. Die Sonne scheint ins Fenster, die Vögel zwitschern. Perfekt gesetzt für eine Folge über die Liebe heute.
Ja, passend zum Frühling sozusagen, ne?
Ja, Frühlingserwachen, man merkt das ja auch, wenn die Leute einem entgegenkommen. Da ist ja gleich eine ganz veränderte Stimmung in der Stadt, ne?
Ja.
Also hier die Hamburger sonst eher mürrisch mit dem Regenmantel über und auf einmal wird man angelächelt, die Tür wird aufgehalten.
Da kannst du mal sehen, die Welt erwacht wieder.
Ja.
Ja, ich merke das hier bei uns auch in Kronberg, da die Bäume fangen an zu blühen und es ist einfach, ne, das Farben in der Welt und so, ne, das ist irgendwie so, als wenn so eine gewisse Form von lebendig machender Schönheit wieder da ist, die irgendwie lange Zeit nicht da war.
Ja.
Und das scheint etwas mit uns zu machen. Da sind wir dann schon fast im Thema. Achtung, Überleitung. Ja, also der Eros in der Stoa. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir sind noch in der Tugendserie drin, ne? Das heißt, eigentlich ist unser Projekt ja jetzt gerade zu versuchen, darüber nachzudenken, warum man den Eros eigentlich als eine Tugend begreifen kann. Und damit in unserem Verständnis ja als ein inneres Wissen. So.
Mhm.
Und das ist ja etwas, was so ein paar grundsätzliche Fragen aufwirft.
Ja, weil die Grundfrage ist vielleicht erstmal, wer ist denn dieser Eros? Ist das der kleine pausbäckige Engel, der im barocken Bild hängt oder wer ist der Typ?
Ja, das ist eine
Eros.
Gute
Also ist das Liebe, ist das Erotik nach dem heutigen Verständnis? Ist das,
ja.
Also ist das sexuell besetzt oder ist das auch eine platonische Liebe? Was hat Platon damit zu tun? Das sind, glaube ich, alles Fragen, denen wir uns heute widmen wollen. Und glücklicherweise ist Alex hiermit noch mehr Fachwissen als sonst ausgestattet, weil er frisch aus seinem Workshop kommt, den er gerade gemacht hat. Und da hat er sich ganz intensiv mit genau diesem Thema beschäftigt und kann uns, ja, also ich konnte leider nicht teilnehmen dieses Wochenende, aber die Chance habe ich ja jetzt, dass du mir sozusagen ein Best-of hier nochmal gibst von den Ergebnissen und den, ja, vielleicht auch dem Verlauf, den dieser Workshop genommen hat und uns alle mitnimmst.
Ja, gerne. Also erstmal war ein schöner Workshop. Also der ist allerdings so zweigeteilt für mich, ne? Auf der einen Seite so, ja, es war irgendwie schön, irgendwie die Leute wieder zu sehen. Es sind viele Leute aus der Lesegruppe gewesen, die wir sonst immer nur digital sehen. Und jetzt haben wir uns mal vor Ort getroffen, was einfach total schön ist. So, es ist ja das zweite Mal, dass wir das jetzt in der Form gemacht haben. Und dadurch entsteht auch einfach eine schöne Diskussion. Also ich glaube, das war jetzt ein sehr lebendiger Dialog um das ganze Thema Stoa und vor allen Dingen eben um das Thema Eros herum. Und ich hatte da so unterschiedliche Aspekte vorbereitet und wir sind da intensiv eingestiegen und haben wirklich ganz viele Theoriefiguren auch uns angeguckt, von der Emotionstheorie der Stoiker über die Theorie der Schönheit, über so ein bisschen Handlungstheorie der Stoiker, ja, bis hin zu eben der Frage, was heißt denn der Eros jetzt wirklich so? Und da werden wir ja auch noch genauer drauf eingehen, aber was für mich, und das ist der zweite Aspekt, wirklich am nachdrücklichsten geblieben ist nach diesem Workshop, ist, als wir zum Schluss dann, Trommelwirbel, ta-ta-ta-ta, das ist der Eros in der Stoa, so wie, ja, man erwartet den großen Knall und dann kommt ein Plopp. Ach so, das ist der Eros in der Stoa. Also auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, dass irgendwo so ein gewisses Maß an Enttäuschung da war. Und jetzt habe ich mich gefragt, woher kommt das? Was ist das? Und da habe ich so auch an die eine oder andere Äußerung nochmal zurückdenken müssen. Und ich hatte dann so das Gefühl, ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, was wir für Vorannahmen mitbringen. Und deswegen glaube ich, wird es tatsächlich ganz lohnend sein, wenn wir mal erstmal über das hier reflektieren, was eigentlich so alles an Vorannahme, kultureller Prägung und so weiter bei uns in den Köpfen oder im Herzen auch drin ist, so dass, wenn wir jetzt einer Philosophie begegnen, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als diese Dinge gar nicht alle so da waren, dass es da halt auch durchaus Schwierigkeiten geben kann. Ja, und und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich dessen mal bewusst zu sein, bevor man dann in die Architektur dieser Lebensphilosophie einsteigt und guckt, wie denn da der Eros als Tugend, als Wissen, als inneres Wissen einen Platz findet, was auch wiederum spannend ist, weil die stoische Philosophie ja diesen Anspruch erhebt an innerer Konsistenz, und damit muss dann der Eros-Begriff auch mit allen anderen Dingen irgendwie konsistent sein. Man kann nicht an einer Ecke irgendwie was hinstellen und sagen, ja, das gefällt mir jetzt als Verständnis, und das kollidiert mit ganz vielen anderen Elementen in dieser Lebensphilosophie an anderer Stelle. Und daher ist das wie so ein Puzzle, wo man dann guckt, wie man das zusammenbringen kann, weil einfach tatsächlich auch die Quellen zum Thema Eros nicht sehr ausgiebig sind und da halt auch noch viel Interpretationsspielraum da ist.
Ja, ist nicht ein Buch von Chris Sipp auch verloren gegangen zum Thema?
Ja, es sind ja eigentlich alle verloren gegangen.
Ja, alle, aber auch eins zum Thema Liebe.
Ja, ja, also sowohl Zenon als auch Kleanthes als auch Chris Sipp haben sich mit dem Thema Liebe und Eros auseinandergesetzt. Also man merkt, dass das schon ein wichtiges Thema für die waren. Und angesichts dessen, dass sie alle Bücher darüber geschrieben haben, kommt es jetzt irgendwo in unserem Verständnis der Stoa relativ wenig vor. So, es ist so in dem Sinne vielleicht ein unbearbeitetes Feld noch oder eins, was nur so anfängt, bearbeitet zu werden. Also ich hatte jetzt in Vorbereitung zum Beispiel auch so eine kleine Monographienummer gelesen, die ist, glaube ich, letztes Jahr erst rausgekommen, wo jemand mal versucht hat, auf sehr systematische Art und Weise das mal zu analysieren, was an Textstellen da ist und so. Ja, aber das ist sozusagen der wissenschaftliche Blick da drauf, ne? Und man merkt halt, wissenschaftliche Arbeit liefert halt nicht immer unbedingt das, was die Poesie liefert, ne? Nämlich Aufregung, Begeisterung, Leidenschaft und so weiter. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir nochmal so überlegen, was würden wir denn heutzutage erstmal unter Eros oder Liebe so verstehen?
Ja, genau. Also erstmal zum Eros-Begriff. Das ist vom pausbäckigen Engel mal abgesehen. Also darunter verstehst du jetzt romantische Liebe. Es geht jetzt nicht um eine, oder im heutigen Verständnis. Ich meine, Eros ist ja immer sehr nah an Erotik dran, vom Wort alleine. Also auch eine Liebe, die mit Sexualität zu tun hat. Ja. Ich glaube, wenn man heute Fall Eros hört, dann ist auf jeden Fall Sex mit drin, oder?
Ja, total. Also das ist sicherlich so eine sinnlich-körperliche, leidenschaftliche Liebe, sowas, ne? So, das wäre, glaube ich, würde ich jetzt sagen, so das, was in mir so in Resonanz entstehen würde, wenn wir über den Eros sprechen. So,
ja, also wenn du jetzt an deinen guten Freund Ralf denkst, dann fällt das Wort Eros nicht zuerst.
Nee, das ist dann eher Philia, ne? Das ist ja auch ganz interessant, dass bei uns immer irgendwie alles im Deutschen Liebe heißt. Und bei den Griechen es aber unterschiedliche Begriffe dafür gibt, ne? Die Philia, die Freundesliebe. Dann gibt's die Philostorgia, das ist die versorgende Familienliebe. Dann gibt's Agape, das ist eher so die Liebe zu Gott oder die Nächstenliebe. Also eher so ein bisschen distanzierter dabei. Und dann gibt's auch noch die Autophilia, nämlich die Selbstbefreundung oder Selbstliebe, die ja bei den Stoikern einen ganz zentralen Aspekt mit sich bringen. So, und wenn man diese Formen der Liebe anschaut, dann bringen die alle irgendwie andere Bilder in den Kopf, ne? Und jetzt muss dann noch der Eros daneben, als diese sinnlich, erotisch-körperliche Liebe. Und wenn man mal so guckt, in unserer Kultur hat dieser Eros irgendwie einen ganz besonderen Stellenwert, ne? Der hat einmal so diese, so eine ästhetische Seite, da ist es schon fast überhöht. So, und auf der anderen Seite so eine schmuddelige Seite dann, ne? So, das ist so die Zweiteilung dabei, ne? Und diese Zweiteilung ist ganz interessant, weil es die in der Antike auch schon gab. Ne? Da gab es bei den Stoikern den rationalen Eros und den irrationalen Eros. So, ne? Und damit hast du auch schon so eine Wertung da auch fast mit drin. Ich glaube, was bei uns auch noch eine Rolle spielt, ist, dass dieser Eros auch sehr stark verknüpft ist, so eben mit Begegnung mit anderen Menschen, ne? Also dieses, und zwar eine heftige Begegnung, ne? Im Sinne von einem richtig ergriffen werden, fortgerissen werden von Leidenschaft, ne? Der Wunsch nach Vereinigung, der Wunsch nach dem besonderen Erleben. Das ist, glaube ich, schon irgendwie auch so eine Triebkraft hinter diesem Eros in unserer Vorstellung.
Auf jeden Fall Herzrasen, Schmetterlinge im Bauch, die ganzen Bilder, die dann kommen, ne?
Genau, und ich kann nicht mehr klar denken, ich kann nicht mehr essen, ne? Ich bin völlig innerlich erfasst von dem Objekt, in Anführungsstrichen
Richtig
Objekt.
verliebt sein, einfach verknallt sein oder jemanden unbedingt haben wollen.
Und was da zum Beispiel auch mit reinspielt, ist ja, das ist so aus der soziologischen Perspektive heraus betrachtet, unter dem Stichwort romantische Liebe. Da ist nämlich in der Soziologie die Beschreibung, dass zu der romantischen Liebe, die eigentlich so mal als gesellschaftliche Beschreibung von Dingen erst so im 17. Jahrhundert aufgekommen ist, dass bei dieser romantischen Liebe nämlich der Ursprung oder der Startmythos einer Beziehung nämlich die Unerklärlichkeit ist. Dass das zu einer, ein ganz wichtiges Element von einer erotischen Beziehung ist, dass der Beginn nicht erklärlich ist. Ja, also dass es wirklich wie der Blitz einschlägt, ne? Dass irgendwie da war ein Blick und danach war klar und sowas, ne? Das hat ja alles nichts mit einer rationalen Erklärung zu tun, ne? Wo man irgendwie sagt, ja, die konnten sich halt gut riechen oder sind ähnlich attraktiv oder der Moment hat den Zauber, also dass man irgendwie sowas, ne? Das kommt ja alles erst später, wenn dann andere fragen, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt und wie war das denn, als du sie oder ihn das erste Mal gesehen hast und so, dann wird das so postrationalisiert, aber man merkt, man tanzt so um den Heiligen Gral. Ja, also dieser Moment, in dem es alles entstanden ist. Und auch wenn du Kinder hast, später ist es für die ein ganz wichtiger Moment. Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und erzählt doch mal. Und wie war denn das, als du Papa das erste Mal gesehen hast oder Mama und so, ne? Also, ich finde, da merkst du irgendwie, da ist irgendwie sowas wie irgendwie der Beziehungsurknall.
Ja, war das Liebe auf den ersten Blick? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist man,
Ja, genau.
Das denn nicht?
Ja, also da merkst du halt, dass da muss irgendwie schon was Besonderes da sein. Und ich glaube, da merkt man auch, wenn man drüber redet und vielleicht auch, wenn man das so hört, da entsteht so ein innerer Zustand des Aufgewühltseins. Ne? Das hat ja nichts mit Seelenruhe zu tun oder innerer Gelassenheit, sondern es ist komplett das Gegenteil. Ne? Alles ist auf den Kopf gestellt, alles ist durcheinander, alles ist verhandelbar, irgendwie alles ist neu und man weiß nicht, was rauskommt. Ne? Und ich glaube,
und alles ist nicht mehr unter deiner Kontrolle, ne? Also du hast dich eben nicht mehr im Griff, weil dieses Gefühl dich so dominiert. Du machst auch Sachen, die vielleicht
hirnrissig erscheinen.
Ja, die man nicht machen sollte oder weil du so davon getrieben bist. Und es ist aber auch gut. Also das wird positiv besetzt. Es ist nicht, bist du denn bescheuert, sondern oh, wie romantisch, sie ist ihm nachgereist in ein anderes Land oder hat dieses und jenes gemacht.
Ja, genau. Und das ist halt alles das, was man natürlich als kulturellen Hintergrund mitdenken muss, wenn man so ein Thema angeht. Ne? Dazu kommt noch irgendwie, ich weiß nicht, 100 Jahre Hollywood mit irgendwie einem Thema, nämlich der Liebe, die immer wieder verhandelt wird in allen möglichen Facetten, rauf und runter. Ne? Mit großer Tragik, mit großen Glücksgefühlen und allem Möglichen. Ne? Das ist schon so. Wir sind irgendwie in unserer westlichen Kultur irgendwie durchtränkt von diesem Gedanken der romantischen oder der sinnlichen Liebe, die halt in irgendeiner Form auch so ein bisschen wie so ein Gegenpol ist, vielleicht zu unserem rationalen, wissenschaftlichen Denken, unserem Wirtschaften und all dieser Sachen. Das ist so das, was wir uns vielleicht gesellschaftlich erlauben, als der Hort der Irrationalität. So.
Ja, ich meine, meine Generation, die ist total geprägt von diesen Disney-Prinzessinnen oder Disney-Liebesgeschichten. Ja, du lachst, aber weißt du, wenn du damit
klar.
Die ersten Kinobesuche und dann die ganze Kultur war immer, du suchst deinen Prinz und wenn der Prinz dann da ist, dann bist du vollkommen am Ende. Du brauchst auch einen Prinzen, also ohne Prinz ist nicht so gut. Das ändert sich ja jetzt ganz doll, die jetzigen Disney-Filme zum Beispiel gucke ich ja jetzt mit meiner Tochter wieder, da so eine Moana oder so jemand, die braucht gar keinen Mann, um ihre Abenteuer zu schaffen und das Ziel ist auch nicht, am Ende glücklich im im Schloss zusammenzusitzen, sondern das Ziel ist, dass sie ihrem Stamm geholfen hat, eine neue Welt zu erschließen. Mhm. Also da ist schon ein absoluter Kulturwandel auch schon in diesen 30 Jahren, die sich da abgespielt haben.
Ja, und also, da siehst du halt aber auch, wie wirkmächtig eben solche Geschichten sind, die da erzählt werden dann. Ne? Und ich meine, also, dass der Eros was ganz Fundamentales ist, merkt man auch daran, wenn man in die griechische Mythologie guckt. Da gibt es unterschiedliche Erzählungen über den Eros. Und eine der ersten Erzählungen ist in der Theogonie von Hesiod. Und da ist Eros eines der ersten 5 Kinder von Chaos. Also ne, so ein Gott auf der Ebene wie Gaia, ne, die Erde. So, und die Nacht, Styx und Nix heißt es, glaube ich, dann, ne? Und Tartaros und Erebos. Also da sieht man schon, dass so auch in diesen ganz archetypischen Geschichten offensichtlich so eine ganz archaische Kraft mit abgebildet ist mit dem Eros. Und danach ist der so in der griechischen Mythologie an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder da, taucht immer wieder so als Begleiter auch von Aphrodite auf. Und dann, ne, da kommen auch diese Geschichten mit dem Eros, der diese heiße Liebe ansteckt, ne, und überbringt. Das wird ja dann nachher im Römischen dann Amor, ne, und der Pfeil, das ist ja dann in die ganze Kunstgeschichte auch übergegangen. Und da kommt dann nachher irgendwie das Pausbäckige und sowas. Ne. Und das Interessante ist, wenn man sich diesen Eros Amor anguckt, dann ist der nicht unbedingt immer schön. Ne? Der ist irgendwie auch kleinwüchsig oder der liegt dann irgendwo mal auch vor den Türen von anderen Leuten und ist eher so in Lumpen gekleidet und so weiter. Und das ist ja irgendwie ganz komisch für Gott. Ne? Und da kommt dann so eine interessante Wendung, würde ich jetzt sagen, mal durch Platon. Der hat nämlich ja einen ganzen Dialog, das Symposium zum Thema Eros geschrieben, ne? In dem Sokrates auch eine ganz wichtige Rede nachher hält. Und wenn man sich das anguckt, erstmal ist der Dialog wunderschön. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Da sind ganz viele archetypische Bilder drin, die wir auch heutzutage irgendwie alle mal gehört haben, alle mal nutzen, aber nicht wissen, wo es herkommt. Also zum Beispiel einer hält eine Rede, und ich glaube, das ist Aristophanes gewesen, aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher, wo es darum geht, dass wir Menschen eigentlich mal Kugelwesen waren und vier Beine und vier Arme und zwei Köpfe hatten und dann aber aufmüpfig gegenüber den Göttern waren. Und die Götter uns dann bestraft haben, indem sie uns geteilt haben. Und deswegen gibt es eine andere Hälfte von mir, die irgendwo auf der Welt verstreut wurde. Und wir suchen in unserem Leben nach dieser anderen Hälfte. Ja, die uns wieder, vollständig macht. Ne? Diese eine andere Hälfte, die genau zu uns passt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine genau dieser Suchbewegung, die wir heute noch haben. Ja, was auch so stilisiert wird, ne? Da gibt's diese eine Person, die alle unsere Probleme löst. So, das ist natürlich eine totale Überladung für das, was dann an Anbahnung und an Beziehungsrealität entstehen kann. Aber der Wunsch, diese Sehnsucht nach wieder vollständig werden durch die Begegnung mit einer Person, das ist schon 2500 Jahre alt. Ja, ne? Und ist eben eine dieser Erzählungen gewesen. Und das finde ich so super spannend, wenn du sich das anguckst, dass das so Strömungen sind, die bei uns dann nachher in der Kultur, in der Kunst, überall dann auch Realität geworden sind. Ne? Und es gibt dann noch in Sokrates Erzählungen, die im Wesentlichen eigentlich nachher eine Wiedergabe eines Dialogs mit Diotima ist. Und Diotima gilt so ein bisschen dabei so als eine weise Seherin, dargestellt, die den jungen Sokrates in den Eros eingeführt hat. Und da gibt's übrigens auch andere Analysen, die dann darauf hindeuten, dass mit dieser Diotima vielleicht Aspasia gemeint ist, nämlich die zweite Frau von Perikles. Weil Aspasia, die ist zwar manchmal so dargestellt als Hetäre und auch als so eine etwas zwielichtige Frau, aber eigentlich gibt es Beschreibung, dass es eine sehr weise Frau war. Philosophisch, die hat Sokrates zum Beispiel Rhetorikunterricht gegeben. Und die hatte Verbindungen zu der ionischen Philosophie, also war da sehr bewandert. Und in einem neuen Buch von Donald Robertson über Sokrates hat er das auch dahingehend jetzt mal weitergedacht, dass er ein Gespräch zwischen Aspasia und Sokrates wieder erzählt, was exakt inhaltlich dem Diotima-Gespräch aus dem Symposium entspricht.
Spannend.
Ja, also es ist wirklich ganz auch schön zu lesen, das auch so dieser Gedanke. Ja, und also in diesem Teil von Sokrates kommt dann auch nochmal eine Geschichte über Eros drin vor, nämlich die Frage, wer waren eigentlich Eros Eltern, wie ist der eigentlich entstanden, was ist dieser Eros eigentlich? Und da sagt er halt, das Setting ist, Aphrodite wurde geboren, die Götter sind begeistert und feiern eine Party, noch nicht mit Wein, weil Wein gab es noch nicht, sondern also nur mit Nektar. Und da ist auch als ein Gast da Poros, ja, Poros ist Sohn von Metis und Poros, der steht so für Findigkeit und Fülle, also wo man sich so vorstellen, man könnte sagen wie so ein Tausendsasser so ein bisschen, ne? Jemand, der irgendwie viel hat, aber auch genau weiß, wie man es bekommt und so weiter. Und der ist dann voll des guten Nektars und legt sich im Garten dann zum Schlafen hin. Und dann erscheint eine andere Gästin, nämlich Penia. Und Penia steht für Armut und Bedürftigkeit. Und Penja ist dann da und versucht, irgendwie denkt sich, naja, ich habe jetzt irgendwie, möchte ich auch was mitnehmen. Und sieht dann den schlafenden Poros. Und jetzt kommt wieder so eine klassische Verführungsgeschichte. Penja verführt den schlafenden Poros und empfängt nach dieser Verführung dann den Eros. Und der Eros ist damit also eine Verbindung aus Fülle und Findigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bedürftigkeit und Armut. So, ja, also, und wenn man sich das so anguckt, dann kann man auch sehen, das ist dann auch in der Analyse noch von Sokrates dargestellt, dass er sagt, wenn man drüber nachdenkt, dann ist das ja so, dass jemand, der etwas haben will, es ja noch nicht hat. Und damit natürlich jemand, der noch etwas nicht hat, der braucht das ja erst noch. Und deswegen ist dieser Gedanke gewesen, dass Eros kein Gott ist, weil die Götter sind schon schön und weise und haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber Eros hat das ja nicht, also kann er kein Gott sein. Er kann aber auch kein Mensch sein. Und dann kommt er dahin, das sagt, dass Eros ein Zwischenwesen ist, ein Daimon. Ja, also so ein Überbringerwesen, das von den Göttern zu den Menschen was bringt und von den Menschen zu den Göttern. Und da kommt man dann auch dahin, ne, der mit dem Pfeil und Bogen, er ist halt der Überbringer der Botschaft von Aphrodite, ihr werdet euch jetzt lieben, so ungefähr. Und aber er ist dadurch, dass er so ein Zwischenwesen ist, eben auch nicht schön. Und deswegen kommt er auch in diesen Darstellungen anders rüber. Ne? Wird dann eben auch eben als klein oder als bettelarm und so weiter. Ne? Das Bettelarme ist dann die Verwandtschaft mit Penja. Und dieses, dass er halt aber weiß, wie man ihn kriegt. Und dieser Jägergedanke, ne? So nach dem Motto, nach dem Begierdeobjekt, das ist dann wieder Poros, ne? Der dann die Findigkeit und die Fülle dann da hat und das dann auch haben will. So, und dieses Motiv, das ist das, was Platon da in seinem Symposium Sokrates in den Mund legt, dass die erotische Liebe auf die Schönheit abzielt. Ja, und dann kann man sich eben fragen, warum auf die Schönheit? Und die Antwort, die er nachher gibt, ist, weil die Schönheit in uns den Impuls auslöst, etwas schaffen zu wollen, was unsterblich ist. Ja, und da gibt es die Menschen, die auf der körperlichen Ebene das tun, die zeugen Kinder als Möglichkeit weiterzuleben. Und dann gibt es die, die jetzt das schon etwas weiter transzendiert haben. Das sind dann zum Beispiel die Künstler, die Kunstwerke schaffen, die dann eben auf ewig vielleicht betrachtet und bewundert werden. Ja, und daher kommt noch als letztes in dieser Geschichte ein Element dazu, dass es nämlich in der Wahrnehmung und der Suche von Schönheit eine Entwicklungsgeschichte gibt, dass sie nämlich vom basischen, ich sehe eine Person und begehre die Schönheit, die durch diese Person durchscheint und deshalb will ich erotisch mit ihr verbunden sein. Danach kommt so die Phase, wo ich sage, es gibt nicht nur eine Person, sondern Schönheit zeigt sich überall in Menschen. Dann kommt vielleicht eher so eine Liebe hin zu den Menschen und dann irgendwann Schönheit zeigt sich nicht nur in den Menschen, sondern auch in der Natur und in den Dingen und so weiter. Bis man dann irgendwann die Idee der Schönheit, also das eigentlich wirklich Schöne und Gute erkennt. Und das ist dann sozusagen die endgültige Stufe des Weisen. Und so sagen wir bei Platon. Ja, und auch wenn du mir diese Elemente jetzt dieser Geschichte anguckst, ganz viel davon ist in unserer Kultur drin. Ja, diese Darstellung des genialischen Künstlers, der sich dafür aufopfert, sein Werk zu schaffen, um damit in die Unsterblichkeit dann zu gehen. Ne? So, und auch diese wahnsinnige Begierde, die dahinter stehen kann, ne? Weil da kommt dann auch wieder rein, dass diese Begierde bei Platon eine irrationale ist. Ne? Die gehört halt noch nicht zur Ratio, sondern gehört zu den anderen beiden Elementen der Psyche, die bei Platon war. Also das Element, das nennt man ja dann auch das Streben, neben den animalischen Bedürfnissen, die dann da sind. So, ne? Und damit ist der Eros ein ganz wichtiges Element in seiner Philosophie. Und wenn man das sich jetzt mal so alles vor Augen hält, ist, glaube ich, relativ einsichtig, dass man da schon ein großes Ding erwartet, wenn man vom Eros redet. Ne? Da wird ja irgendwie wirklich das Großartigste der menschlichen Kultur in Anführungsstrichen verhandelt. Ne?
Ja.
Das Schöpferische, das Kreative, das Verbindende, die Schönheit, das Gute und all sowas. Ne?
Ja, auch der Motor, ne?
Ja.
Also die Motivation zum Streben, zum Weitermachen, zum großen Ganzen hin.
Ja. Ja, und das finde ich dann auch ganz spannend noch, dass nämlich dieser Motor, der bei Platon so absolut spürbar ist und so kraftvoll auch eingefangen ist in diese schönen Bilder und Geschichten, da kann man sich ja fragen, wo ist der eigentlich der Stoa? Wo ist da der Motor? Ne? Also neben all dem fein sortieren und ja, gut überblicken und eine in sich konsistente Konzeption einer Lebensphilosophie. Wo ist dieser, ist ja wie fast wie so ein primärer Lebensimpuls, ne? Das, was dich irgendwie vorantreibt, aber in einem guten Sinne, ne? Also bei Platon würde ich sagen, so, da besteht ja die Gefahr auch, dass man sich verbrennt dadurch, ne? Das, so, ne? Weil es eben ist halt noch irrational, ne? Es ist halt nicht der rationale Teil dabei, ne? Und auch da kommt ja das nachher in der Transzendenz, wenn sich's dann vom Körperlichen löst, hin zur Idee, geht das dann natürlich aus dem Körperlichen raus und dann bleibt zum Schluss eben auch so ein abstrakterer Impuls, ne, hin zur Schönheit. Da würde sich dann auch sagen, da löst sich diese Intensität dann auf, ne? Also in der Liebe zum Schönen, zum Guten kommt dann auch so eine Ruhe vielleicht dann rein, ne? Weil man dann das erreicht hat an Einsicht, was dem Leben eine ganz andere innere Ausformung gibt. So, und aber das ist halt der platonische Weg dahin, so, ne? Das, und das ist nicht der stoische, wobei natürlich die Stoiker ja darauf aufgebaut haben. Wenn man überlegt, zwischen Platon und Zenon liegen so ungefähr 70 Jahre, ne? 70, 80 Jahre. Das ist natürlich in gewisser Hinsicht schon eine Menge, weil man begegnet sich nicht. Es sind zwei Generationen irgendwie dazwischen oder drei. Und vieles ist eben dann auch jetzt schon über Schüler von Schülern irgendwie dann auch weiter erzählt. Aber man merkt das an anderer Stelle ja auch, dass die Stoa doch auch viele Elemente von vorherigen Philosophien aufgreift und verarbeitet. Von daher glaube ich, die Stoiker waren sich dessen sicherlich schon bewusst. Ja, also die haben schon die Herausforderung wahrscheinlich gesehen, ne? Deswegen hat Zenon darüber geschrieben und Leontes und Chrysipp, weil man sich dazu positionieren muss, wenn sowas Kraftvolles da auch im Raum steht, ne?
Ja, die haben alle dazu geschrieben, aber wir wissen eben nicht genau was.
Genau.
Wir müssen es zusammen suchen aus der Literatur, die wir haben und aus den auch ja, Beschreibungen aus anderen Schriftstücken.
Und ich glaube, wenn man jetzt zum Anfang unseres Gesprächs zurückgeht, nämlich die Frage, woher kommt jetzt vielleicht so eine Enttäuschung mit in der Auseinandersetzung mit dem Eros, dass vielleicht es tatsächlich jetzt auch im Seminar noch nicht gelungen ist, genau zu verstehen, wo ist denn diese Kraft geblieben? Ja, oder also wirklich ein Bild dafür auch zu finden, was diese Kraft ausmachen könnte.
Ja, ist die einfach verpufft oder ist vielleicht an der Stelle was anderes getreten bei den Stoikern? Und ja, vielleicht können wir uns dem dann nähern.
Ja, und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich schon auch so Versatzstücke von Antworten, die man da so finden kann. Aber also ich würde auch sagen, momentan könnte ich auch noch nicht so 100% sagen, was das ganze stimmige Bild ist. Aber meine Vermutung ist, dass es auch sehr stark so ausgehend von dieser Philautia dann, also der Selbstliebe, dass da halt so ein Antrieb dahinter steckt, ne? Also das, was in der Eukeios ist, da passiert an Entwicklung. Das kann man ja so lesen wie so Selbstorganisation, da entwickelt sich halt einfach irgendwas. Man kann es aber auch so sehen, dass es da irgendeinen Antrieb gibt vielleicht auch, ne? Oder Antrieb vielleicht das falsche Wort oder ein Streben oder ein Bestreben, da das dann Entwicklung passiert und man sich Stück für Stück da halt dann auch entwickelt. Und ich meine, dieser Entwicklungsgedanke, der ist natürlich dann auch wieder in gewisser Hinsicht auch parallel zu dem Entwicklungsgedanken bei Platon, ne? Ist zwar ein anderes Konzept, aber Entwicklung und Entwicklung, so ein Stufenmodell, ne? Das gibt's ja in der Eukeiosis auch. Also da merkt man schon, dass da die Stoiker ihr eigenes Konzept hinterlegt haben. Und vielleicht ist das dann eben auch so ein Analogieschluss der Ort, wo man diesen Impuls suchen kann. Und dann ist nur die Frage, wie zeigt sich dieser Impuls? Und der zeigt sich unter anderem eben auch im Eros, aber auch in der Philia, also der Freundschaftsliebe. Ne? Beim stoischen Weisen ist das ja eigentlich die wesentliche Form der Auseinandersetzung mit anderen oder der Bindung mit anderen Menschen, der Philostorgia, in der Familienliebe. Ja, wenn man jetzt also Philia und Philostorgia nimmt, dann kann man in den Kreisen des Hierokles, also diesen konzentrischen Kreisen, von denen wir umgeben sind, ins Feld unserer Verantwortlichkeit oder Einbindung in Gesellschaft dann auch, kann man da ja schon viel mit erklären und auch viel für sich finden. Aber der Eros als eine besondere Form, das ist noch nicht so ganz in dem Bild gut aufgehoben, ne? Und ich glaube, da müssten wir dann genauer drauf gucken und schauen, ob wir da für ein für uns stimmiges Bild finden. Und vielleicht steht am Ende auch immer noch der Gedanke, wir sagen, ja, okay, verstanden, aber die Kraft ist immer noch nicht da. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die sich mit der Stoa auseinandersetzen, auch dieses Gefühl haben, ich wünschte mir, ich könnte diese Kraft in der Stoa finden. Als Quelle der Lebendigkeit oder sowas, ne? So.
Ja.
Weißt du, wie geht's denn dir damit, wenn du das so?
Ja, ich kann dieses Gefühl der Enttäuschung, was du so ein bisschen beschreibst, was nach dann im Ergebnis bei deinem Workshop entstanden ist, insofern verstehen. Ich hatte das, als ich mich mit den Eupatheia, also mit den positiven Emotionen beschäftigt habe, als ich da mal bei Margaret Graver nachher nachgelesen habe, was es denn überhaupt wirklich für positive Gefühle gibt. Und das sind, wie du weißt, nur eine Handvoll. Und die kann in seiner in seiner Vollkommenheit nur der Weise, die Weise eigentlich empfinden. Und wir Normalsterblichen können mal so einen kleinen Momentaufnahme davon haben, mal kurz reinfühlen, aber wir können das ja nicht dauerhaft, diese Gefühle empfinden. Und das fand ich dann schon echt wenig. Also da dachte ich mir, Mensch, ist ja schön, dass es da auch positive Gefühle gibt im Stoizismus. Aber es sind eben nur relativ wenige. Und ja, insofern, das kann ich nachvollziehen, dass da hatte ich so ein Gefühl, dass ich dachte, ach, da wünschte ich, wäre ein bisschen mehr da, womit ich auch andere überzeugen kann, dass Stoizismus so eine wirklich eine Lebensphilosophie ist, die einem von allen Seiten helfen kann und nach vorne bringen kann im Leben. Und ja.
Ja, nicht nur eine Kopfgeschichte ist, ne, sondern ja, dass da Platz auch für irgendwie Fühlen ist und ja, für ein inneres Bestreben in irgendeiner Form, ne? Also, und ich meine, der stoische Weise, den stellen wir uns ja auch nicht vor als jemand, der den ganzen Tag nur sitzt und kontempliert, ne? So, und ab und zu kommt ein Freund vorbei oder kommen Freunde vorbei, man hält ein Symposium ab und trinkt mal ganz vorsichtig ein Tässchen Hagebuttentee und das war's dann sowas, ne? Das ist, ich glaube, also das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass das die Antwort ist, die Stoiker in letzter Konsequenz geben wollten. Da gibt's noch ein Versatzstück, was noch seiner Formulierung und seiner Einpassung harrt. Und ja, und wo das vielleicht sein könnte und welche Antworten wir in Textstellen finden, die momentan da sind, das denke ich mir, sollten wir vielleicht einfach in unserer nächsten Folge uns dann auch nochmal angucken und dann auch mal ein Fazit ziehen, wie bewerten wir denn jetzt das, was wir da gefunden haben? Und vielleicht müssen wir einfach auch sagen, meine Damen und Herren, die Suche ist weiter eröffnet. Wir gucken weiter. Es ist halt ein Prozess. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, wie gesagt, dass das jetzt eine völlig ausgearbeitete Stelle in der Philosophie ist. Es ist eher so, gibt hier und da auch teilweise Sequenzen in den Texten, die eher so ein bisschen Stirnrunzeln produzieren. Wo sich auch fragen kann, wie meinen die das jetzt? Das können die so nicht meinen. Und so. Also von daher ist eine interessante Reise. Ja, gut, aber wollen wir dann an der Stelle für heute sagen, jetzt haben wir mal so ein bisschen unsere Bedarfslage skizziert und auch so den Boden, auf dem das Ganze fällt. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir denn da jetzt so ein bisschen Struktur reinkriegen aus stoischer Sicht.
So machen wir das.
So machen wir das. Gut. Dann sagen wir mal für heute, bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.